viele dieser Jobs, die wir bedienen, die wir machen, also nachts am Fließband stehen, einen Tag an der Kasse sitzen. Um die geht's ja. Und natürlich wird darüber gesprochen, dass da irgendwelche Roboter kommen und den Menschen die Jobs wegnehmen. Das ist okay, das ist sogar gut. Also sind das eigentlich menschenwürdige Jobs? Das sind Jobs, die gibt's seit vielleicht dem Zeitalter der Industrialisierung. Das sind zum Teil Jobs, die macht auch keiner gern. Die machen Menschen nur fürs Geld. Die sind sehr hart verdient. Es wird aber meines Erachtens auch immer Arbeit geben, die von Menschen verrichtet werden sollte und die auch menschenwürdig ist, und um die geht es uns dabei.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung und AI von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek. Mein Gast heute ist der Fritz Trott von der Firma Zenjob. Und Zenjob hat sich zum Ziel gesetzt, Leuten Mitarbeiter zu vermitteln für zum Beispiel Lastspitzen in kurzer Zeit. Zeitarbeit ist sozusagen das grundlegende Thema. Und da sind sie gerade 10 Jahre alt geworden, oder letztes Jahr, Ende letzten Jahres 10 Jahre alt geworden. In der Zeit ist wahnsinnig viel passiert. Ich glaube, Corona war ein Gamechanger. KI ist ein Gamechanger. Unheimlich interessantes Thema. Ihr habt eine relevante Größe, seid, glaube ich, soweit ich weiß, auf dem Ziel zu 100 Millionen Euro Umsatz. Und gegründet hast du, nachdem du vom Dach auf den Kopf gefallen bist. Herzlich willkommen, Fritz. Ich glaube, wir haben genügend Anknüpfungspunkte, um einen guten Start zu finden. Was davon habe ich richtig und was davon falsch zusammengefasst?
Ja, also genau, wir sind etwas über 10 Jahre alt. Ich habe damals mit meinen beiden Mitgründern Zenjob angefangen. Uns hat damals diese Vision begleitet oder diese Vorstellung begleitet, dass es immer mehr Menschen gibt, die brauchen zusätzlich Geld und die brauchen Einkünfte. Und gleichzeitig gibt es Unternehmen, die immer mehr unter Druck sind, Kostendruck, Globalisierung. Es gibt, du hast diese Peaks angesprochen, es gibt einfach eine Nachfrage, die schwankt enorm durch Globalisierung, durch Digitalisierung, durch Wettbewerb und Kostendruck. Und Unternehmen haben eben mit den Personalkosten eine ganz große Unbekannte, jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr. Und wir haben uns überlegt, damals, wenn man sich Airbnb anschaut, Uber anschaut und andere Modelle, warum gibt es das eigentlich nicht für Arbeit? Und nicht wie ein Jobboard, sondern ganz transaktional. Heißt, Unternehmen kriegen nicht CVs, sondern Unternehmen kriegen Mitarbeiter. So. Und das hat uns damals begeistert. Das begeistert mich noch heute. Das ist auch noch unglaublich nach vorne blickende, unglaublich motivierende Chance. Und genau, ich bin tatsächlich dazu gekommen durch ein paar Stationen, die ich davor gemacht habe im Bereich.
Da war noch bekannte Unternehmen dabei, ne?
Da war noch bekannte Unternehmen dabei. Ich war zuerst tatsächlich ganz woanders. Ich war im EU-Parlament in Brüssel und habe dort gearbeitet. Ich habe eigentlich Politik studiert und habe dort gearbeitet und bin dort zufällig Larry Page tatsächlich begegnet im Fahrstuhl.
Dem Google-Gründer, Larry Page. Gründer, auch Namensgeber, genau, für den PageRank-Algorithmus.
Tatsächlich, ja. Das war 2009, also lange, lange her. Ja. Und
hat er da schon EU-Strafen kassiert?
Nee, das war dann noch alles recht freundschaftlich. Ich fand es total spannend. Mich hat das total motiviert. Ich habe den Elevator-Pitch gemacht, weil ich mit ihm eben im Fahrstuhl war und wurde dann von so einem Bouncer zur Seite geschubst und Larry Page ging weg und ich habe nie wieder was von ihm gehört. Ja. Habe mich bestimmt 10-mal bei Google erfolglos beworben. Aber seitdem hat mich irgendwie dieses Internet-Thema nicht mehr losgelassen. Ich wollte mich immer irgendwann selbstständig machen, unternehmerisch tätig werden. Und dann habe ich irgendwann von Rocket Internet gehört und habe gehört, die gründen eigentlich jede Woche ein neues Unternehmen. Und dann habe ich mich dort beworben, bin da aber auch erstmal gar nicht richtig angekommen. Damals war Rocket Internet sehr klein, ich glaube es waren 50 Leute und du hast in der Regel vorher bei McKinsey gearbeitet oder bei Goldman Sachs und du warst auf der WHU. Ich konnte eigentlich nichts von all dem vorweisen und habe dann dort eine Chance bekommen, allerdings eher so als Tellerwäscher, Mädchen für alles. Also ich glaube nicht, dass Oliver Samba weiß, wer ich bin und je wusste, wer ich war. Also ich habe da jetzt keine große Rolle gespielt, aber es war für mich eine tolle Chance, viel zu lernen. Und das war der Anfang so von für mich vom Lernen über Marktplätze und
Das ist auch ein wichtiger Bestandteil der Rocket-Historie, sind Marktplätze, ne? Also, und Marktplätze haben ja immer, manchmal, meistens sind sie technisch nicht unheimlich kompliziert zu bauen. Oder, ja, also da liegt sozusagen nicht der USP drin, sondern ohne Nachfrage geht kein Angebot rein und ohne Angebot gibt es keine Nachfrage. Das heißt, da gibt es immer so diesen ersten Initial-Punkt, viel Angebot reinzustellen, sodass die Nachfrage kommt und sagt, das ist ja eine tolle Plattform.
Ja. Ja, richtig. Und dann gibt's ein paar, im Guten wie im Schlechten, also so ein paar Treiber, da redet auch jeder von, sogenanntes Flywheel, ja, also wenn du eben mehr Angebot und mehr Nachfrage bringst und dann befeuert das sich gegenseitig.
Ein Schwungrad.
Das Schwungrad zu Deutsch und das gibt's auch, das wird allerdings auch ganz schnell zu so einem Lip-Service, Lippenbekenntnis, ja, tatsächlich haben wir viele Jahre gebraucht, auch bei Zenjob dieses Schwungrad wirklich zu verstehen. Mhm. Das sieht unterschiedlich aus bei Amazon als bei Booking.com und. Und jedes eigene Modell muss wirklich genau immer wieder iteriert werden, um zu verstehen, wie führt eigentlich Wachstum zwangsweise zu mehr Wachstum.
Also Schwungrad kenne ich von meinen Kreditkartenabrechnungen. Sozusagen, je mehr Geld ich verdiene, umso höher sind meine Kreditkarten. Also sozusagen auch immer, schaukelt sich immer weiter hoch. Jetzt sagst du, das Flywheel sieht pro Geschäftsmodell anders aus. Das finde ich nochmal interessant. Ich dachte, es ist so einfach runterzubrechen, dass man sagt, wo Angebot, da Nachfrage oder wo Nachfrage, da Angebot. Wie unterscheiden sich jetzt die einzelnen Flywheel-Hypothesen?
Ja, also ich glaube tatsächlich, es ist eine Wissenschaft für sich und es lohnt sich da auch tiefer reinzugehen. Da gibt es dieses Buch von Collins, like From Good to Great, und der führt das als erster richtig groß auf. Und da gibt es eben ein ganzes Kapitel zum Flywheel und nochmal ein extra Buch von ihm zum Flywheel. Und an sich ist das Wichtigste davon, ist, es gibt nicht diesen magischen Moment oder dieses Silver Bullet, sondern es sind viele kleine Iterationen und Verbesserungen. Und in unserem Fall ist das so, dass wir sehr früh gesagt haben, wir kommen in einen Markt. Dieser Markt, der ist sehr, sehr groß, der ist sehr offline und der ist sehr fragmentiert. Und wenn wir mit Technologie in diesen Markt kommen, können wir deutlich schneller sein und können deutlich günstiger sein und preiswerter sein für Unternehmen. Und das führt dazu, dass wir Schichten bekommen von unseren Kunden. Das ist im Einzelhandel, das ist in der Logistik, das ist in der Gastronomie. Und diese Vielzahl von verschiedenen Schichten, die ermöglicht uns, dass wir auf der anderen Seite Menschen, vor allem Studierenden, flexibel eine große Auswahl von Jobs anbieten können, die wir sehr gut bezahlen. Das führt dazu, dass wir dann tatsächlich auch auf der sozusagen anderen Seite unseres Marktplatzes ein Interesse erzeugen können. So. Dann kriegen wir diese Schichten befüllt. Diese Fulfillment Rate oder Fill Rate ist eine ganz wichtige KPI in unserem Geschäft. Und dadurch, dass wir das Ganze über Technologie machen, können wir mehr Umsatz auf derselben Kostenbasis laufen lassen. Und das führt dazu, dass wir noch schnelleres Fulfillment zu noch preiswerteren Konditionen anbieten können. Und so ist dieses Rad in Schwung. Und diese Station, die ich jetzt beschrieben habe, das klingt ganz einfach und logisch. In der Theorie, in der Praxis ist es unglaublich komplex und du musst immer wieder iterieren. Das ist sozusagen das tägliche Geschäft.
Ich versuche mal, ich habe ein Lebensmittel-Einzelhandel und da habe ich immer so 8 Leute, die am Tag arbeiten, und heute Morgen haben 5 Stück angerufen, dass sie alle krank sind. Das wäre so ein Case, wo ich dann morgens ins Handy gehe und euch Bescheid sage, oder ist das ein bisschen zu spontan?
Das ist genau der Case, das ist einer der Cases. Also tatsächlich ist das insbesondere die Logistik und im Einzelhandel, im Bereich Mode, also wenn man sich die großen
Das Verrückte bei Logistik ist, glaube ich, dass Amazon pro Woche, Wahnsinn, in der Logistik pro Woche 3% der Mitarbeitenden neu dazukommen oder kündigen, sodass die eigentlich pro Jahr für jede Stelle 1,5-mal neu besetzen müssen, also das ist ein
die Kosten huge
Turnover.
Ja, die Turnover ist sehr hoch und die Kosten sind unglaublich hoch und die werden oft unterschätzt. Du musst ja diese Mitarbeiter finden, die müssen angelernt werden, die müssen abgemeldet werden, Vertragserstellungen, Payrolling und. Also unglaublich teuer. Und und diese Branchen sind unter Druck. Ohnehin schwer, Leute zu bekommen. Und wenn die Kisten, die Container, die Lieferungen am Abend oder morgens um 4 ankommen und dann die Mitarbeiter nicht parat stehen, ja, um die Regale zu befüllen, um die Wäsche ordentlich vorzubereiten, ja, dann kannst du nicht deinen Laden aufmachen und kannst keine Umsätze machen. Ja. Und da gibt es mehrere Fälle. Das eine ist der genannte Punkt, das ist tatsächlich Krankheit und Urlaub. In Deutschland ist das auch ziemlich extrem geworden, insbesondere auch nach Corona. Viele Unternehmen, gerade auch im Handel und in der Gastronomie, mit zu kämpfen.
Mit dem Krankenstand?
Genau, mit dem Krankenstand. Das ist für uns ein Use Case, weil Unternehmen bei uns tatsächlich auf Knopfdruck Mitarbeiter bestellen können, noch für denselben Tag, am Abend davor, mitten in der Nacht. Wir haben also auf der einen Seite zigtausende, die jederzeit die Jobs auf ihr Handy gepusht bekommen und dann zuschlagen können und sich auf den Weg machen, um die Arbeit zu verrichten. Dann gibt es den zweiten Fall, der ist nicht ganz so kurzfristig. Da geht es eher so um das, ja, fast reguläre, so die wöchentliche Planung. Viele Unternehmen haben jeden Samstag oder jeden Donnerstag oder jeden Freitag oder sogar durchgehend Bedarf an zusätzlichen Hilfen, weil es einfach nicht geht und weil du ganz oft, du möchtest natürlich vermeiden, dass du entweder zu viel Personal hast und Kosten hast oder zu wenig Leute hast und deinen Umsatz nicht hinbekommst. Und mit Zenjob kannst du eben passgenau das Personal einsetzen. Und das ist dann natürlich einfach effizienter.
Der Vorteil für die Flexibilität ist wahrscheinlich, dann den bezahle ich in einem höheren Stundenlohn, schätze ich mal. Also sonst wird ja jeder einfach irgendwie nur noch über die Zenjob-API irgendwie Aufgaben erledigen lassen. Dieses Zeitarbeitsthema, da hattest du ja, als du gegründet hast, jetzt wahrscheinlich auch nicht 10 Jahre Erfahrung da drin. Wie würdest du uns grundsätzlich den Zeitarbeitsmarkt nochmal irgendwie erklären, welche Lichtseiten gibt es dort, aber welche Schattenseiten auch?
Ja, per se ist es tatsächlich für Unternehmen in der Wahrnehmung viel teurer, Zeitarbeit zu nutzen. Tatsächlich, wenn man sich die Kosten aber mal anschaut und gegenüberstellt, kommt es gleich oder sogar günstiger raus, wenn du eben nur dann bezahlst, wenn du auch Bedarf hast. So, Zeitarbeit per se, genau, das ist richtig, das kannte ich tatsächlich auch nicht, wie wir Zenjob gegründet haben. Wir hatten uns eher auf flexible Arbeit eingeschossen im Allgemeinen, haben dann gelernt, dass es Zeitarbeit gibt. Das ist an sich eine tolle Lösung für Unternehmen. Du kannst dann eben deine Bedarfe abdecken, du kannst deine Spitzen abdecken. Und der Nachteil ist allerdings, dass mittlerweile in der Branche zum Teil die Digitalisierung verschlafen worden ist oder Unternehmen nicht up to date sind mit den neuesten Technologien, dementsprechend Prozesse langsamer sind, nicht effizient sind, die Kosten dadurch höher sind, weil Verwaltung und Bürokratie natürlich erheblich sind. Das ist ein sehr regulierter Markt, das ist der Arbeitsmarkt. Und das wiederum führt dazu, dass vor 20, 30 Jahren Flexibilität ganz anders gemessen und erwartet wurde als heute. Das heißt, die heutigen Ansprüche, die man an Zeitarbeit hat und Zeitarbeitsfirmen hat, und zwar jetzt nicht nur im Sinne von Kosten und Geschwindigkeit, sondern auch Qualität der Mitarbeiter, Umgang der Mitarbeiter, Fairness, Bezahlung, die sind nur zu erheblichen Kosten durchführbar. Und für uns war das dann eine Riesenchance zu sagen, jawohl, wir gehen in diese Branche der Zeitarbeit rein, aber wir gehen da rein mit Transparenz durch Technologie, mit Geschwindigkeit durch Technologie, mit faire Bezahlung dank Technologie. Und das sind eigentlich so die drei Bereiche, in denen wir dann von Tag 1 an angefangen haben, zu automatisieren, zu digitalisieren. Also wir gesagt haben, es geht um die Qualität, es geht um die Bezahlung und es geht natürlich auch um alles Rechtliche und die Transparenz.
Die Technologisierung könnte so aussehen, über eine App bestelle ich das, heißt, ich muss schon mal niemanden anrufen, kann ich also machen, ohne dass da jemand bei euch sitzt, spart man schon mal Personalkosten. Dann habe ich mitbekommen, dass ich dann vielleicht auch mal einen KI-Anruf bekomme, der mich nochmal interviewt, was ich genau irgendwie brauche. Das heißt, auch so Rückfragen oder vielleicht auch Forward zu den möglichen Mitarbeitern, die ich bekomme, gibt es vielleicht auch irgendwie Briefing-Anrufe oder sowas. Das heißt, auf der Schiene seid ihr dann irgendwie, habt ihr irgendwie auch automatisiert. Wie viele Leute könnt ihr also habt ihr sozusagen in eurem Pool mit Jobs, die ihr ansprechen könnt. Und wenn da, was sind das Leute? Sind das Leute, die irgendwie studieren und sagen, jo, mache ich? Oder sind das Leute, die alternativ gar keinen Job haben und keine Perspektive haben und wirklich aufs Handy gucken, wann der nächste Zen-Job reinkommt? Was trifft davon eher zu?
Ja, also du hast so gerade die Perspektive der Zen-Jobber oder Talents beschrieben. Mhm. So nennen wir unsere Mitarbeitenden. Wir haben jedes Jahr zwischen 30.000 und 50.000, die arbeiten in Deutschland. Wir haben nach ein paar Jahren uns dazu entschieden, uns erstmal nur auf Studierende in Deutschland zu konzentrieren. Mhm. Das hat tatsächlich auch wieder mit den Dynamiken des Marktplatzes, Netzwerkeffekten zu tun, dass wir uns vorerst auf Studierende konzentrieren. Das Problem, das wir lösen, geht natürlich weit über Studierende hinaus. Mhm. Es geht auch weit über Deutschland alleine hinaus. Das ist schon auch unsere Ambition und Vision, dass man dieses Problem der Flexibilität auch über Studierende in Deutschland hinaus lösen kann und sollte. Wenn immer wir es schaffen, dass jemand dank uns Geld verdient, um sein Studium zu finanzieren, die Miete zu bezahlen, die Einkäufe zu erledigen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Wir haben dadurch, dass wir über die Jahre, also ich wusste das vor 11 Jahren nicht, andere wussten es vielleicht, ich wusste nicht, dass AI und KI kommt und in der Form und in der Welle kommt. Mhm. Wir haben damals automatisiert und digitalisiert und waren da schon super unterwegs. Vor 3 Jahren, ja, 3, 4 Jahren, wie es dann anfing mit AI, waren wir natürlich prädestiniert, um dann tatsächlich Technologien bei uns auszuprobieren, um selber produktiver zu werden, um Services anzuschließen. Und so haben wir beispielsweise auch angefangen, zur Betreuung oder zu Calls oder für Checks auch AI zu nutzen. Das heißt, es gibt kurze Interviews mit den Studierenden. Hey, weißt du eigentlich, dass morgen dein Job stattfindet? Hast du deine Sicherheitsschuhe eingepackt und so weiter? Mhm. Letztendlich muss man aber auch sagen, dass wir sehr, sehr viel investieren, um diese Talents, diese Zen-Jobber bei uns auch zu halten und uns um die zu kümmern. Also wir machen viel Training, Weiterbildungen. Uns ist enorm wichtig seit Tag 1, dass wir nicht nur Mindestlohn bezahlen, sondern mehr bezahlen, weil wir meines Erachtens dadurch auch unser Modell natürlich ausspielen und einen Wettbewerbsvorteil haben.
Die Zeitarbeitsbranche hat für mich auch so eine Negativbehaftung, dass irgendeine Seite leidet. Jetzt hast du gesagt, ihr achtet drauf, dass die Talents eigentlich einen Vorteil davon haben. Du achtest auch drauf, oder hast gesagt, teilweise sind auch die Kosten für die Kunden viel besser, als man eigentlich irgendwie denkt, gerade wenn sie nur dann bezahlt werden müssen, wenn die Arbeit auch wirklich anfällt. Wie groß ist die Zeitarbeitsbranche und ist dann so eine auf den ersten Blick tolle Lösung, wie ihr sie baut, für die anderen ein Problem? Oder gibt es noch so viele Use Cases, die ihr einfach nicht machen wollt, weil sie einfach nicht gut zu lösen sind?
Ja, also die Zeitarbeitsbranche ist deutlich größer, als viele glauben. Hm. Wir haben in Hochzeiten eine knappe Million an Menschen in Deutschland, die über Zeitarbeit ihr Geld verdienen.
Wie viele Leute sind in Deutschland arbeitend, weiß man das? Wahrscheinlich irgendwie so um die 35 Millionen?
Ich kann es aus dem Stegreif nicht sagen, tatsächlich.
Okay,
ja. Und diese Zahl ist aber enorm runtergegangen in den letzten Jahren. Also wir sind jetzt leicht über 600.000, glaube ich, in Deutschland. Die Branche selbst ist gigantisch groß. Und das wird zu Unrecht oft auch, die Zeitarbeitsbranche wird zu Unrecht oft negativ gesehen. Ich habe da tolle Unternehmer kennengelernt und tolle Unternehmen gesehen. Das ist mir ganz wichtig, das muss man einfach sagen. Mhm. Insgesamt ist es aber trotzdem eine Branche, in der sehr, sehr viel abläuft wie vor 20, 30 Jahren. Mhm. Es ist eben sehr verwaltungslastig. Es ist für Unternehmen ganz oft auch leider keine gute Erfahrung, in der Zeitarbeit Personal zu nutzen, weil vielleicht die Qualitätssicherung mangelhaft ist, weil die Motivation durch eine geringe Bezahlung nicht ausreichend ist. Das sind Fälle. Das ist aber nicht der Standard. Und das, also ich tue mich schwer damit zu sagen, okay, das ist irgendwie, das sind jetzt die Bösen oder wir disrupten die oder wir machen da irgendeinen Player platt, sondern das ist eine sehr, sehr, sehr große Branche. Das sind auch zur Hochzeit fast 30 Milliarden Umsatz in Deutschland. Das sind riesige Unternehmen, das sind große Arbeitgeber. Das ist auch ein bisschen Backbone der deutschen Wirtschaft. Und das sieht keiner. Das sind die Leute, die nachts die LKWs fahren, die die Delivery machen, die an den Fließbändern stehen, die in den Krankenhäusern reinigen. Das ist ein unglaublich wertvoller und wichtiger Teil, der übersehen wird, der ziemlich viel, wie sagt man, Schmach abkriegt. Und zum Teil ist das berechtigt, aber insgesamt muss man einfach sagen, ohne Zeitarbeit würde es nicht laufen und Zeitarbeit ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Wirtschaft. So.
Wenn jetzt neben mir ein Vertreter und eine Vertreterin von Arbeitnehmerseite stünde, was würden die jetzt auf die letzte Ausführung sagen? Also wo würden die sagen, der Fritz, das alles, was er erzählt hat, könnte man auch mit Vollzeitjobs lösen, wo die Leute sich drauf verlassen können, jeden Monat Geld zu bekommen und nicht in ständiger Panik vor dem nächsten Paycheck.
Ja, das ist ein fairer Punkt. Ja. Es ist tatsächlich auch so, dass wir gerade auch bei ZenJob, dadurch, dass wir mit Studierenden arbeiten, da erfüllen wir natürlich auch einen Bedarf, nämlich Teilzeit und kurzfristige Schwankungen, die durch feste Mitarbeiter nicht abbildbar sind. Es gibt unglaublich viele Unternehmen, gerade in der Logistik und im Handel, die schlittern konstant in Überlastung. Die Mitarbeiter müssen zusätzliche Schichten machen, extra Stunden machen. Und ganz oft wird Zeitarbeit auch tatsächlich missverstanden, auch von Gewerkschaften, Betriebsräten. Und da werden wir als Feind gesehen. Faktisch unterstützen wir die Belegschaften, können dafür sorgen, dass die Menschen pünktlich abends nach Hause zu ihren Familien gehen. Und für mich ist das auch Teil unserer Vision. Da haben wir noch nicht drüber geredet, aber wir haben das Unternehmen an sich auch ZenJob genannt, weil wir glauben, und das ist auch meine Überzeugung, dass Arbeit auch Spaß machen kann und sollte und dass es zumindest möglich sein muss, einen gewissen Stress, Druck und negative Aspekte aus Arbeit rauszunehmen. Und das sehe ich nicht nur für die Teammitglieder von ZenJob, sondern vor allen Dingen auch für unsere Kunden, das sind mehrere tausend Unternehmen in Deutschland, genauso wie für unsere ZenJobber. Es geht natürlich ums Geld verdienen, aber es muss trotzdem möglich sein, dass das transparent und fair passiert.
Verstehe. Wenn ihr jetzt pro Jahr 40.000, 50.000 ZenJobber habt, die irgendwie bei euch im Pool sind und die bleiben dann vielleicht irgendwie ein paar Semester und dann haben sie fertig studiert oder studieren woanders und so weiter, dann lernt ihr wahrscheinlich auch viel über die Arbeitsmentalität, die Wünsche an den Jobmarkt und so weiter von diesen jungen Leuten, von der Gen Z. Ich glaube, ihr habt auch Umfragen gemacht. Was sind besonders interessante Learnings, die entweder Annahmen bestätigen und man sagt, das ist wirklich so, das muss wichtig sein, oder vielleicht auch Dinge, die die Annahmen so ein bisschen durchstoßen und sagen, was über die Gen Z gesagt wird, das ist so gar nicht wahr.
Es gibt tatsächlich enorm viele Einblicke durch das Modell. Wir kriegen dann natürlich die Bewerbungen mit, wir kriegen mit, wie gut sich unsere ZenJobber bei den Kunden verhalten und es ist natürlich auch eine Entwicklung da, weil du im ersten Semester vielleicht noch eher mal irgendwie in der Werkshalle mitarbeitest oder Regale befüllst im Supermarkt oder kellnerst. Im dritten, vierten, fünften Semester studierst du vielleicht Marketing und dann willst du gern Praktikum machen bei OMR oder in einer Agentur. Und wir haben tatsächlich auch ein Produkt, das heißt ZenJob Pro. Das ist für Werkstudierende und das ist für Office-Jobs. Und wir kriegen diese ganze Entwicklung mit. Und ich muss sagen, es ist total beeindruckend und begeisternd zu sehen. Und das kommt durch unsere Umfragen auch immer wieder raus. Wie motiviert und klar diese Gen Z ist und meines Erachtens zu Unrecht oft auch ja irgendwie bezeichnet wird als unmotiviert oder Leben hinterm Mond oder ne. Ich glaube, also was man sagen kann, ist, dass es deutlich höhere Erwartungen gibt an Selbstbestimmung und Anerkennung. Ich habe das irgendwie zu der Zeit irgendwie zumindest nicht gehabt und gesehen. Und das führt aber dazu, dass dann vielleicht auch hier und da jemand sagt nein oder nicht motiviert ist oder nicht aus dem Quark kommt. Ja, was wir bei Zenjob sehen, das sind tolle junge Leute, die haben ganz klare Ziele, die hängen sich rein, die wollen Geld verdienen, die wollen Erfahrung sammeln und wir kriegen das von unserem Unternehmen wieder gespiegelt, denn irgendwann, im Idealfall, ist ja für einen Zenjobber bei Zenjob das Ziel erreicht und das Studium vorbei. Und dann geht es ins echte Arbeitsleben. Und dank Zenjob bist du dann vielleicht prädestiniert, um ein Trainee-Programm anzufangen, ja, im Lebensmitteleinzelhandel oder in den Handel zu gehen. Und nach ein paar Jahren Zenjob hast du bei diesem Unternehmen gearbeitet, du hast da reingeschaut und die Unternehmen wissen, wenn jemand von Zenjob kommt und da eine Weile war, dann ist das in einer gewissen Weise auch ein Qualitätssiegel. Und ich sehe das schon immer wieder, dass so auch irgendwie belächelt wird und hinterfragt wird, so die jungen Leute von heute und so weiter. Und ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Ich glaube, was interessant ist, ist eher, wenn man Richtung AI schaut, dass da gerade bei jungen Leuten, die ja sozusagen auch die AI-Natives sind, deutlich mehr Respekt ist und vorherrscht vor dem Thema, tatsächlich zu verstehen, oder was heißt das für meine Zukunft? Wie sieht für mich die Arbeitswelt von morgen aus? Wie stelle ich mich dafür gut auf? Da habe ich schon Ahnung, dass das viele beschäftigt.
Das AI-Thema möchte ich als nächstes angehen. Eine Abschlussfrage noch zu euren Zenjobbern. Du hattest Zenjob Pro erwähnt. Das heißt, ich habe auch eine Motivation, gut zu performen, weil ich mich dann irgendwann vielleicht profitiere für besonders gute Jobs oder für Jobs, bei denen vielleicht weniger körperlich gearbeitet werden muss, sondern ich irgendwie Sitztätigkeiten ausführe. Arbeitet man sich da so hoch oder wie funktioniert das?
Das kann man schon so verstehen. Es ist, also wenn man jetzt rein CV-relevant draufschaut, dann würde man genauso denken, am Anfang wäschst du Teller und dann darfst du irgendwann mal an der Kasse sitzen und dann darfst du vielleicht mal Gabelstapler fahren und dann, ne, so geht's Schritt für Schritt weiter. Und dann sitzt du irgendwann im Büro und machst Office-Jobs, bist an der Rezeption im Hotel, sind zum Beispiel beliebte Jobs. Erstaunlicherweise ist es so, dass ganz oft Studierende super gerne auch, irgendwo einfach nur Regale einräumen und Musik hören oder einen Podcast hören, auch in höheren Semestern. Also das gibt's von beiden. Man muss natürlich sagen, dass oft die Erwartungen und die Qualifikationen an diese Zenjob Pro Jobs etwas höher ist und in der Regel sind da auch die Dauern, ne? Da gibt's oft 6 Monate, 9 Monate, das ist dann oft länger. Wir machen einen guten Teil recht kurzfristig, aber wir haben auch immer mehr Jobs, auch im sogenannten Blue-Collar- oder Frontline-Worker-Bereich, sind wir regelmäßig im Einsatz in den Supermärkten, befüllen Regale, in den Modehäusern, in den Einkaufsstraßen rauf und runter. Das ist für Studierende ja auch gut. Du willst ja die Regelmäßigkeit haben. Und als Unternehmen ist es natürlich auch enorm wichtig, wenn wirklich das Dach brennt, dann freust du dich, wenn da heute Nachmittag jemand hinkommt. Und da könntest du oder ich hingehen, völlig egal, Hauptsache jemand steht da parat. Aber wenn das regelmäßiger ist, dann ist ja auch wichtig, dass du schon mal dort warst, dass du den Job kennst, dass du vielleicht ein Namensschild hast, dass du die richtige Kleidung bringst. Und das hat für uns, war das eine ganz wichtige Transformation. Wir haben sehr, sehr schnell uns auf diese Geschwindigkeit und dieses Fulfillment konzentriert und dann haben wir über die Zeit gelernt, das reicht nicht. Es ist enorm wichtig, dass auch eine Produktivität da ist. Und ist auch ein Preisvorteil nicht wirklich hilfreich. Und man muss auch was hinbekommen. Und das haben wir die letzten 2 Jahre, haben wir da sehr stark rein investiert, dass wir eben auch darauf optimieren, dass die Wiederkehrquote hoch ist, die Produktivität hochgeht der Mitarbeiter.
Könnte ich mit so etwas wie euch auch einfach ein eigenes Geschäftsmodell starten? Das heißt, dass ich sage, ich biete an, ich reinige Ihre Airbnb-Wohnung, wenn die fertig sind. Dann funke mich einen Vermieter an und sage, die ist jetzt fertig. Und dann sage ich, super, jetzt buche ich bei euch für 8 Stunden jemanden, der 8 Stunden lang da putzt. Oder ist das, also gibt es schon tatsächlich so Leute, die sich da arbitragieren und zwischen der Nachfrage und euch als Ressource versuchen, eigene Geschäftsmodelle zu bauen?
Wir haben natürlich einen Bereich in unserer Kundschaft, das sind schnell skalierende Startups. Mhm. Da sind wir eine super, wie sagt man, Steigbügelhalter, ja, weil wir sehr, sehr schnell Tausende von Mitarbeitern bereitstellen können. Wir arbeiten natürlich nur B2B, das heißt, wir arbeiten nur mit Unternehmen, nicht mit Einzelpersonen, und wir haben so ein Ideal Customer Profile, ne? Wir müssen und wollen in Städten arbeiten, in Großstädten, wir sind deutschlandweit im Einsatz. Das ist für uns wichtig, dass wir erreichbar sind und oder dass unsere Standorte oder die Standorte unserer Kunden mhm. erreichbar sind. Und ja, also wir haben immer wieder wirklich spannende und tolle Unternehmen, die sehr schnell wachsen und von ja, Knall auf Fall tausende Mitarbeiter brauchen. Das kommt immer wieder vor.
Okay, aber so ein Beispiel muss ich mal durchrechnen, ob das funktioniert, ob ich sozusagen im Sitzen ja. einfach Nachfrage und Angebot zusammenführen kann. AI hast du gesagt und teilweise, ich versuche das auch mal zu verfolgen, gibt es irgendwie, kann ich mir kostenlos Software runterladen, die chaotisch daliegende Produkte irgendwie greifen kann und auf die Linie legen kann oder ins Regal sortieren kann oder sowas. Ist das eine Gefahr für gerade euch, für genau diese Art und Weise Jobs, dass alles, was an Knowledge, KI und Real-World AI oder Roboter da so die nächsten 10 Jahre kommt, vielleicht genau auf die Kerbe schlägt, wo ihr viele Herausforderungen oder Jobs zu besetzen habt?
Das ist für mich tatsächlich keine Gefahr, sondern Trend. Man muss diesem Trend natürlich genau ins Auge schauen. Auch da ist das an sich unserer Vision total förderlich, weil man muss dann schon auch sagen, viele dieser Jobs, die wir bedienen, die wir machen, also nachts am Fließband stehen, mhm. einen Tag an der Kasse sitzen, um die geht's ja. Und natürlich wird darüber gesprochen, dass da irgendwelche Roboter kommen und den Menschen die Jobs wegnehmen. Und ich würde sagen, das ist okay, das ist sogar gut. Also sind das eigentlich menschenwürdige Jobs? Mhm. Das sind Jobs, die gibt's seit vielleicht dem Zeitalter der Industrialisierung. Das sind zum Teil Jobs, die macht auch keiner gern. Mhm. Die machen Menschen nur fürs Geld. Mhm. Die sind sehr hart verdient. Und diese Jobs durch Maschinen zu machen, ist super. Und das setzt Arbeitskräfte frei für, Bill Gates meinte mal so Human Reserved Jobs. Mhm. Und das gibt es übrigens auch im Office-Bereich. Also es gibt im Office-Bereich, ich behaupte, den Junior Analyst von der Investmentbank, der nachts um 2 noch im Frankfurt-Main im Hochhaus sitzt mhm. und irgendwelche Excel-Tabeten schrubbt, der, also ist das menschenwürdig, ist das gut? Ja, und ich könnte mir schon vorstellen, dass das in 5 oder in 10 Jahren ganz anders aussieht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dann diese High-Flyer-Jobs sind vielleicht, weiß ich nicht, in der Altenpflege. Ja. Mhm. Wir reden jetzt alle immer davon, ich habe das auch schon mal gesagt, wir reden immer davon, dass ja, wenn du und ich mal alt sind, dann gibt es irgendwie so einen Pflegeroboter, der uns dann irgendwie pflegt. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es gibt diese Jobs, da wird uns enorm wichtig sein, dass Menschen diese Jobs machen und andere Jobs eben nicht. Und wir arbeiten auch mit Robotics-Firmen zusammen. Für uns ist das natürlich eine Branche, in der wir ein Problem lösen und für unsere Kunden das Problem lösen. Wir arbeiten mit fast allen großen Logistikern in Deutschland zusammen und uns geht es darum, dass die happy sind und dass die zu ordentlichen Preisen produktive Lösungen bekommen. Und wenn diese produktiven Lösungen eines Tages Roboter sind, dann ist das auch in Ordnung. Es wird aber meines Erachtens auch mhm. immer Arbeit geben, die von Menschen verrichtet werden sollte mhm. und die auch menschenwürdig ist und um die geht es uns dabei.
Ihr habt in der Corona-Zeit wahrscheinlich wahnsinnig gelitten, weil alle Gastro geschlossen wurden, weil ganz viel Einzelhandel irgendwie anders ablief als vorher. Also viele der Branchen, in denen ihr da wahrscheinlich irgendwie unterwegs wart, haben da erstmal hart zurückgefahren. War das für euch okay, weil ihr sagt, naja, wir haben jetzt zum Glück eh nur Ausgaben, wenn die Leute auch wirklich für uns arbeiten? Oder war das auch eine harte Zeit, in der ihr unternehmerisch nochmal ganz neu strategisch gucken müsstet, wie es weitergeht?
Ja, wir haben da tatsächlich, wir haben da eine sehr harte Zeit durchlebt. Mhm. Es hat auf der anderen Seite auch dazu geführt, dass wir uns natürlich nochmal sehr stark fokussiert haben und vor allen Dingen auch innovationsseitig uns nochmal wirklich ans Limit gebracht hat. Also wir haben beispielsweise bis dahin noch die Zenjobber einmal ins Büro geholt und so ein Onboarding noch nicht komplett voll digitalisiert gehabt. Und dank Corona hat uns das so den letzten Push gegeben, dass wir es geschafft haben, komplett automatisiert die gesamte Strecke abzubilden. Das Unternehmen buchen, dass Mitarbeiter sich bewerben, dass Mitarbeiter irgendwo hingehen, eine Arbeit machen, abgerechnet werden und so weiter. Und klar, wie die Einkaufsstraßen dicht gemacht wurden, hatten wir eine sehr harte Zeit. Wir waren zu der Zeit auch noch mitten in der Finanzierungsrunde. Es hat aber auch Vorteile gehabt. Zum einen die Investoren, die damals dazugekommen sind, wir haben bis heute ein sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis, weil wir dadurch eine besondere Zeit gegangen sind und die haben voll zu ihrem Wort gehalten.
Und zum Beispiel die AXA?
Und Forstay war das damals, die dazugekommen sind. Und das hat natürlich dann, du hast eine ganz andere Ausgangssituation. Das andere ist, dass wir dann dadurch, dass wir komplett remote funktionieren, konnten wir liefern und konnten dann anfangen, Supermärkte zu bedienen, die dann wieder aufmachen durften. Wir haben die ganzen Impfzentren bedient. Mhm. Wir haben uns darum gekümmert, dass es Einweiser gibt überall dort, wo wieder geöffnet wurde. Ob das jetzt, ich weiß gar nicht mehr genau, Apotheken, Flughäfen, Bahnhöfe, aber vor allen Dingen natürlich Supermärkte, Drogerien. Dort konnten wir dann Gott sei Dank Einsätze haben und das hat uns dann gut durch diese Zeit gebracht.
Wo gebt ihr am meisten Geld aus?
Für Personal. Wir haben tatsächlich intern mehr als ein gutes Drittel ist bei uns Engineering und Data Science.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir sind bei knapp 200 Mitarbeitern.
Ja. An welchem Standort? Oder?
In Berlin. Wir hatten schon immer die Vorstellung, dass wir zentral aufgestellt deutschlandweit und auch darüber hinaus arbeiten können. Genau, und haben in Berlin unser Büro.
Okay, 200 Leute, davon die meisten oder viele im Engineering. Könntest du die Firma ohne KI noch führen oder sagst du, nee, es ist inzwischen so tief Teil der DNA, wenn morgen KI ausfällt, brauche ich erstmal sehr lange, mich wieder aufzustellen?
Ich selbst hätte auf jeden Fall ein Problem.
Ja.
Und meine Erwartung ist aber auch, wenn, also sagen wir mal, keine Ahnung, du wachst morgens auf und was weiß ich, Anthropic oder OpenAI, keine Ahnung, ist aus, ist weg. Und ich würde um 10 oder um 11 einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin treffen auf dem Flur, die es nicht mitbekommen hat, dann hätte die ein Problem.
Okay, ja, verstehe. Ja.
Aber vielleicht noch ein Satz dazu, man muss auch, also ich glaube, das ist enorm wichtig, das zu differenzieren, wo und wie KI eigentlich genutzt wird und zum Einsatz kommt. Ja, weil wir haben sehr, sehr früh wirklich durch Zufall anfangen können, vor allen Dingen im Engineering erstmal Cursor und andere zu nutzen und produktiver zu werden. Einfach nur im Engineering. Im nächsten Schritt haben wir dann gemerkt, wir können viel leichter auf Daten zugreifen und Daten besser verarbeiten durch beispielsweise Secoda, ja, und haben dann angefangen, Services zu nutzen. Genauso fürs Prototypen. Dann haben wir angefangen, nicht nur Produkte, sondern auch im Marketing diese AI-Player zu nutzen und einzubinden. Das hat uns als Team produktiver gemacht. Das hat aber erstmal uns gar nicht zu irgendeiner AI-Company gemacht. Dann haben wir im nächsten Schritt angefangen, kundenseitig Software einzusetzen, dass wir ein bisschen schneller werden im Customer Service, dass wir ein bisschen bessere Signale geben können an unsere Kunden, dass wir beispielsweise AI-Calling nutzen und Anrufe darüber machen können. Und dann gibt es aber, also den eigentlichen Schritt, und der ist dann wirklich im tiefen Kern von unserem Geschäftsmodell, das ist Angebot und Nachfrage, das Matching, das Zusammenführen, das Vorhersagen und Planen. Und da sind wir sehr vorsichtig. Das Kern unseres Geschäftsmodells ist in einer gewissen Weise auch, und das unterschätzen natürlich auch viele Unternehmen, geht in einer gewissen Weise auch damit einher, dass du Governance brauchst und Kosten sehr, sehr gut verstehen musst, bevor ich darauf einlässt, einen Teil deines gesamten Geschäftsmodells über AI laufen zu lassen.
Was sind, also wenn du sagst, du hast vielleicht einen großen Teil eurer Mitarbeitenden, sind irgendwie doch im Development oder auf der technischen Seite, was ist so the next big thing, an dem ihr gerade arbeitet, das große Feature, oder internationalisiert ihr gerade und braucht deswegen irgendwie viel Tech-Arbeit, aber was ist so der große Block an Tech-Arbeit, die da gerade passiert sozusagen?
Ja, wir sind sehr stark Customer First, also kundenorientiert, und kundenorientiert sind bei uns die Unternehmen. Und die große, wirklich große Krux, warum es auch Zeitarbeit gibt, ist die Unvorhersehbarkeit. Wenn Unternehmen wüssten, wann sie Personal bräuchten, dann bräuchten sie auch Zenjob nicht oder Zeitarbeitsfirmen nicht. Und jetzt haben wir über 10 Jahre an Daten in verschiedenen Branchen für verschiedene Jobtypen. Und wir haben eben neue Technologien und haben immer bessere Möglichkeiten, an Prediction Models zu arbeiten und wirklich im Interesse der Kunden bestmöglich Schichten in der Zukunft nicht nur vorherzusagen, sondern auch bestmöglich zu besetzen. Und das ist letztendlich das A und O. Also es ist keinem Kunden geholfen damit, einfach nur eine Schicht zu besetzen, sondern da müssen die richtigen Leute kommen und die müssen die Arbeit gut machen. Wir haben trotz aller AI ein Modell, in dem es um Menschen geht, auf beiden Seiten. Und da gibt es eine Vorhersehbarkeit, die ist schwierig. Und da gibt es Persönlichkeiten, die sind schwierig, sind zum Teil nicht vorhersehbar. Und in diesem Markt bewegen wir uns. Und das ist für uns, das ist die größte Challenge, ist da wirklich für unsere Kunden ein Produkt zu bauen, das wirklich ihr Problem löst.
Was war die verrückteste Anfrage von potenziellen Kunden für Jobs, die ihr für sie übernehmen solltet?
Wir hatten tatsächlich tatsächlich eine Vielzahl von Verrückten. Ich glaube, zum Teil Mitarbeiter in so alten Gasturbinen abzulassen, um die von innen zu schrubben. wir hatten Mitarbeiter, die sich ziemlich spannende Sachen verkleiden mussten, also große Shows teilnehmen mussten. Wir haben auch viele spannende Jobs, in denen man richtig coole Autos ausliefert. Da darf ich jetzt vielleicht die Marken nicht sagen, aber sowas ist auch spannend. Rolling Stones Konzerten Backstage zu arbeiten. Gerade auch im Bereich Robotics immer wieder spannende Jobs, dass du eben zum Beispiel irgendwelche Modelle trainierst. Also es ist tatsächlich eine unglaubliche Vielfalt und Vielzahl an Jobs.
Habe ich jetzt irgendwas vergessen zu fragen, wo du sagst, das ist eigentlich genau das Wichtigste oder Spannendste, an dem du gerade arbeitest, aber Christoph hat nicht eine Frage dazu gestellt?
Ich habe das selber auch nicht gewusst, wie wir angefangen haben, aber letztendlich ist Arbeit eben nicht einfach nur ein Produkt, das man konsumiert, neben Pizza und Turnschuhen und anderem, sondern es ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens, und in einer gewissen Weise spielt es für jeden eine Rolle. Und wie wir angefangen haben, sehr früh, haben wir bei uns im Unternehmen 4 Werte etabliert, humble und honest und hungry und helpful, und diese 4 Werte, die haben uns von Tag 1 an begleitet, und das tun die noch heute. Und es ist unglaublich zu sehen, auch in der jetzigen Zeit, wie sehr das einen trägt, also mich als Gründer, als auch das Team, auch durch harte Zeiten zu kommen. Und wenn es in einem Unternehmen mal gut läuft, dann sind natürlich alle happy und es geht steil bergauf und die Laune ist gut. Aber wenn es eben mal nicht läuft und wenn du durch harte Zeiten gehst, dann brauchst du eben etwas, das dich trägt und motiviert.
Mhm.
Und für uns ist das jeden Tag immer wieder ganz, ganz wichtig zu wissen, es gibt jetzt gerade tausende, gerade jetzt, während wir hier sitzen, gibt es tausende Leute in Deutschland, die verdienen Geld dank ZenJob und gibt jeden Monat tausende Unternehmen, die dank ZenJob morgens ihre Rollen auf hochziehen können.
Mhm.
Und das, das hilft, ja, auch wenn es mal nicht läuft. Und das ist natürlich so der Hauptantrieb, warum wir ZenJob machen und warum wir auch sagen, ja, wir sind jetzt über 10 Jahre alt, aber jetzt geht's eigentlich erst los, ja.
Mhm.
Jetzt geht's erst los und wir stehen jetzt an einem super, super spannenden Kapitel. Für Deutschland und die deutsche Wirtschaft geht's jetzt hoffentlich auch los und geht weiter. Und das ist enorm wichtig, dass eine Arbeitskraft vorhanden ist, mhm, und dass wir wirklich auch nicht nur eben Mitarbeitern, also ZenJobern ermöglichen, Geld zu verdienen, sondern Unternehmen ermöglichen, wettbewerbsfähig zu sein. Und das ist schon unglaublich motivierend. Das ist ein ganz wesentlicher Teil von unserem Antrieb.
Hungrig, bescheiden, ehrlich, was war der vierte?
Hilfsbereit.
Hilfsbereit.
Ja, du musst dir vorstellen, das war so in den ersten Wochen und da gibt es so ein Buch, ich glaube, es heißt Eating the Big Fish oder so, da geht es eigentlich um Marketing. Und da geht es aber auch darum, dass du als Unternehmen wissen musst, wie setze ich von anderen ab und mit wem willst du eigentlich arbeiten. Und wir haben uns überlegt, wir werden hier nicht jeden einstellen können, selber. Und wir müssen ja verstehen, wer zu uns passt und wer nicht. Und das hat dann zu zwei Sachen geführt. Zum einen, dass wir beschlossen haben und auch ich beschlossen habe, jeder, der eingestellt wird, mit dem spreche ich. Das machen wir auch bis heute so. Es ist auch nicht nur ein Käffchen, sondern es ist wirklich Teil des Bewerbungsgesprächs. Und das andere ist diese vier Werte. Und da gibt's, das könnten irgendwelche Ausdrücke sein. So irgendwie Sky is not the limit, ja, oder walk the extra mile, ja. Bei uns fangen die alle mit einem H an. Und es gibt aber auch eine gewisse Beziehung. Ja, also hungry, wir wollen wirklich weit kommen. Wir wollen den Markt verändern. Wir wollen ein riesiges, erfolgreiches Unternehmen aufbauen. Aber du musst auf dem Boden bleiben. Und deswegen auch humble. Wir sind neu in der Branche.
Mhm.
Wir machen das zum ersten Mal. Ich mache das zum ersten Mal. Hungry kommt mit humble. Ja. Und das Gleiche ist mit honest und helpful. Wenn ich eine Präsentation halte und mir danach jemand sagt, ey, das war echt shit. Das ist honest, ist aber nicht wirklich helpful.
Mhm.
Und da geht es auch um die Kombination. Wir haben eine sehr starke Feedback-Kultur. Es wird sehr stark gepusht. Und ich habe das mal gelernt von einem der Gründer von Adyen, dem holländischen Bezahldienst-Player, dass es zu jedem Wert auch in einer gewissen Weise zwei, drei Sätze gibt, die erklären, was eigentlich damit gemeint. Und das haben wir bei uns auch. Und zum Beispiel bei Honest, da geht es nicht darum, nicht zu lügen oder so, sondern es geht darum, Themen auszusprechen. Also zum Beispiel, don't speak behind each other's back oder give feedback instantly. Das sind einfach zwei, drei Sprüche zu jedem Wert und da weiß jeder genau, was damit gemeint ist. Das ist unmissverständlich. Das hilft dir aber auch. Ne? Das hilft dir im täglichen Miteinander zu sagen, du, wir haben ja diesen Wert hungry und da möchte ich dir nur noch mal kurz sagen, fand ich richtig cool, was du da beim Kunden gesagt hast. Ne? Solche Sachen. Und wir nutzen das für Bewerbungsgespräche. Wir nutzen das in unseren All Hands. Das ist einfach Teil unserer Kultur und das hilft einem eben auch dann, wenn es halt mal nicht läuft. Ja.
Ich finde, schwer wird es immer, wenn es in diese Ehrlichkeit, Offenheit gehen muss, wenn man Dinge sagen muss, die vielleicht auch enttäuschen oder wehtun. Und wenn du sagst, du hast mit jedem irgendwie ein persönliches Gespräch, stell mir vor, wir hätten jetzt das Gespräch und ich erwarte jetzt, dass ich den Job bekomme und bin eigentlich wahnsinnig optimistisch und du merkst, das wird überhaupt nicht passen mit dem Christoph. Und dann sage ich so, Fritz, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe ein super gutes Gefühl. Jetzt bin ich natürlich gespannt, kriege ich den Job? Also was ist jetzt die nächsten Schritte?
Ja, früher habe ich das, oder ich bin auch, das muss man vielleicht auch dazu sagen, diese Werte sind für uns der Nordstern, das Ziel.
Ja.
Ich wäre gern so, wenn ich groß bin.
Mhm.
So, ja. Und das hat jeden Tag, kostet es viel Arbeit, sich daran zu orientieren und daran abzuarbeiten. Und gerade Honest ist auch in der Rolle als CEO überhaupt nicht einfach,
absolut,
ist in der Kultur überhaupt nicht einfach. Wenn du bereit bist, eine Kultur zu haben, und das habe ich bei Rocket Internet erlebt, da gab es in einer gewissen Weise vielleicht keine Kultur, aber dann gibt es trotzdem eine Kultur. Ja. Und ich hatte da eine super Zeit. Ich habe tolle Leute dort kennengelernt. Also für mich war es auch ein Grund, ganz bewusst bei Zendrop eine Kultur aufzubauen, aber it comes at a cost. Mhm. Und wenn du einen Wert hast wie honest, it comes at a cost, weil du vor deinem Team stehst und wir teilen unsere Zahlen. Wir sagen, wenn es nicht läuft. Und natürlich haben wir auch viel mehr Diskussionen in unseren Teams. Und auch im Bewerbungsgespräch, ich bin auch nicht die Person, die in einem Gespräch direkt sagt, hör mal her, das war nichts, auf Wiedersehen. Aber es ist schon auch wichtig, dann eben zu sagen, und das ist auch etwas, was mich, das frage ich regelmäßig, aber es interessiert mich auch wirklich und ich glaube das auch. Und zwar, was ist deine Erwartung, damit du erfolgreich bist im Job? Und können wir dieser Erwartung gerecht werden? Hm. Kann diese Rolle deiner Erwartung gerecht werden? Kann ich dieser Rolle gerecht werden oder dieser Erwartung gerecht werden? Und dann würde ich auch im Gespräch sagen, du, ich habe verstanden, was deine Erwartung ist. Mein Eindruck ist, das ist kein sauberer Match. Oder ne, so. Und wir, letztendlich haben wir bei uns auch ein Interview-Panel über mehrere, das sind mehrere Personen, das wird da besprochen, aber genau, honest ist ein schwieriger Wert. Ja, ohne Frage. Ja.
Vielen Dank für den ganzen Input. Das war sehr interessant, super spannendes Thema. Bis zur Vorbereitung hatte ich noch nie mit Zendrop zu tun und wusste nicht, was ihr so macht und fand das total interessant. Und auch diese Kurzfristigkeit und was es da für einen riesengroßen Markt gibt, wenn ihr sagt, ihr habt zehntausende Menschen im Pool und wahrscheinlich auch viele, viele Unternehmen, die jetzt schon Kunden sind oder vielleicht in Zukunft Kunden werden. Viel Erfolg und vielen Dank, dass du bei uns warst.
Danke, hat großen Spaß gemacht.
Mir mehr und den Zuhörenden wahrscheinlich auch, denn sonst würden sie diese Abmoderation nicht hören. Und als letzte Bitte an dich würde ich sagen, zu Hause, gib uns doch ein Sternchen auf die Folge oder like das oder drück auf den Abo-Button. Alles kostenlos, aber für uns natürlich wahnsinnig wertvoll. Wir wünschen dir eine ganz tolle Woche und freuen uns, wenn du nächste Woche wieder reinhörst bei uns. Bis dahin, ganz liebe digitale Grüße von
Fritz
und von Christoph. Tschüss.